Herzlich willkommen zur 475. Folge des Sneakpods. Wir befinden uns heute in Frankreich, wahrscheinlich im Süden von Frankreich, irgendwo, wo es schön und warm ist. Denn wir mussten leider der Mafia entfliehen. Und mit mir entflohen ist natürlich der Mafia-Pate schlechthin, Christoph Perl.
Hallo!
Freundlicher Mafia-Pate von dir an.
Ich dachte, so klingen doch Mafia-Paten. Und mit mir ist natürlich der mir helfende Agent vom Zeugenschutzprogramm, Robert Krüger.
Hallöchen. Ja, wir sind hier die Urlaubsvertretung, so ein bisschen. Nee,
sieht man aus, ja.
Ja, also wir sind eingesprungen. Von uns war natürlich keiner in der Sneak. Es ist dramatisch, aber wahr.
Natürlich.
So ist das mit diesen Vätern, gell? Nix kriegen sie mehr auf die Reihe. Filme haben wir trotzdem, also ich zumindest, habe einen mitgebracht, und zwar einen Film aus dem Jahre 2013. Auf Englisch heißt er The Family, auf Deutsch nennt er sich Mala Vita. Und in der Hauptrolle ist Robert De Niro. Wenn es um Mafia geht, kommt man natürlich ohne Robert De Niro nicht weit in Hollywood. Und so ist es dann auch hier. Robert De Niro ist ein Mafia-Boss, der irgendwie, also was heißt Boss, er ist halt so ganz gut im Geschäft gewesen und hat sich aber wohl irgendwo mit den Falschen angelegt, hat sich da irgendwo, das erfährt man nur so in Ausschnitten und später mal in so einer kleinen Rückblende. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, er muss ins Zeugenschutzprogramm und wird nach Südfrankreich verlegt, zusammen mit seiner Familie. Da hätten wir dann eben als seine Frau gespielt von Michelle Pfeiffer, und dann hätten wir noch zwei Kinder, und die müssen nun alle mit dem Zeugenschutzprogramm Menschen, den der von Tommy Lee Jones gespielt wird, werden die nach Südfrankreich verbracht und dort eben irgendwo in ein Haus einquartiert. Und kriegen dann gesagt, so nach dem Motto, das ist jetzt hier schon die so und so vielte Umlokalisierung, ihr müsst euch jetzt mal benehmen und nicht schon wieder alles in Chaos versinken lassen, bitte. Aber diese Familie kann irgendwie nicht anders, und relativ schnell, man sieht das schon im Trailer, wird Michelle Pfeiffer, also seine Frau, im Supermarkt irgendwie halt, dadurch, dass sie Amerikanerin ist, kommt sie da irgendwie nicht so gut an in Frankreich, und legt sich dann, oder wird da so ein bisschen rüde behandelt, lässt das aber nicht auf sich sitzen und sprengt den gesamten Supermarkt in die Luft. Und auch die Kinder fangen in der Schule relativ schnell an, so kleine Schutzgelderpressungsgeschichten oder sowas, Hausaufgaben, Ergebnis-Dealing und solche Spielereien anzufangen, und da die besten Mafia-Methoden sozusagen zur Anwendung zu bringen.
Ja, können die Französisch?
Das nimmt der Film schon so nach 5 Minuten nicht mehr so genau.
Ah, okay.
Und er soll eigentlich nicht, so viel das Grundstück verlassen. Da sind dann auf der anderen Straßenseite auch immer Leute, die ihn beobachten. Von diesem Zeugenschutzprogramm-Typen, die haben da so einen Outpost auf der anderen Straßenseite, und die sollen eigentlich ein bisschen sicherstellen, gucken, dass er eben Low-Profile macht sozusagen und nicht so auffällt, weil natürlich die ganze Zeit die Gefahr besteht, dass seine alten Kollegen, so wie will man es nennen, also seine alten, sein alter Umgang sozusagen, dass die ihn finden könnten, wenn er jetzt zu auffällig irgendwie auftritt oder vielleicht, was weiß ich, irgendwo von irgendwem gesehen werden könnte, der da zufällig mal vorbeikommt, im Urlaub ist oder sonst wie, oder falls er halt irgendwie, also sich in die Zeitung käme oder so. Das wäre halt alles blöd, wenn die da irgendwo Hinweise finden könnten, online oder so.
Und das macht er aber nicht, also er fällt auf.
Ja, es fällt ihm ein bisschen schwer, und vor allen Dingen fällt es halt dem Rest der Familie schwer, und natürlich wäre der Film nicht der Film, wenn das nicht am Ende irgendwie zu einem Problem alles werden würde, weil sonst hätten wir uns den ganzen Plotteil mit den Agenten und mit dem Zeugenschutzprogramm ja auch schenken können.
Ja, das Ganze klingt sowieso überhaupt ziemlich vorhersehbar. Also ja, das ist ja eigentlich ein Versatzstück Potpourri aus Klischees. Also es geht ja schon los mit Robert De Niro in dieser Rolle.
Ja, natürlich, natürlich.
Dann auch Tommy Lee Jones mal wieder mimt den wie soll ich es nennen?
Also den Agenten.
Ja. Ja, nicht nur das, sondern auch diese Babysitter-Rolle. Das hat er auch schon, also der musste doch auch schon mal auf irgendwelche, in eine Schwesternschaft, musste auf die Schwesternschaft aufpassen. Also so diesen Sack Flöhe hüten. Das ist schon auch so eine Tommy Lee Jones-Nummer.
Ja, wobei er hier jetzt nicht so sehr so in so ein Klein-Klein am Hüten ist, dass er jetzt sagt, du fass das nicht an, du setzt dich da drüben hin, so nicht, sondern es ist mehr so, er kommt so alle paar Tage mal vorbei und sieht nach dem Rechten und muss dann in der Regel den harten Kerl raushängen lassen, obwohl die sich eigentlich halt schon ewig kennen, stehen sie ja irgendwie zwar auf derselben Seite, weil jetzt ist er ja im Zeugenschutzprogramm, da ist er ja nicht mehr der Böse, der gefangen werden muss, sondern er ist ja jetzt sozusagen ein, ja, der eine ist für seine Sicherheit zuständig und der andere wird halt drauf aufgepasst, ja, also aber man merkt, da ist so eine gewisse Feindschaft, die, nicht Feindschaft, das falsche Wort, die, ja, die pieksen sich immer so ein bisschen, wenn sie können und er kommt halt vorbei und sagt, hier, wenn das nicht klappt, dann machen wir das und das, dann gibt's Ärger und der andere gibt ihm halt Kontra und dann geht er wieder.
Aber auch Robert De Niro, wird denen das nicht irgendwann langweilig? Also diese, also nicht nur Gangster zu spielen, sondern auch diese so geläuterten Gangster oder Gangster, die irgendwie, also war das nicht das mit dem, wo er irgendwie zum Psychodoc muss? War das nicht auch mit ihm? Ich glaube schon, oder?
Oh Gott.
Ist das eigentlich eine Komödie oder ist es ein reiner Actionfilm, oder?
Ja, nee, das soll ich vielleicht dazu sagen. Es ist auf jeden Fall eine Komödie. Also,
okay, also das ist auch wieder so, also das haben wir halt schon zu oft gesehen eigentlich.
Es ist auch
ist so, er denn wenigstens gut umgesetzt?
Ja, da hat jetzt Regie und Drehbuch sind beides von Luc Besson, also da weiß jemand schon durchaus, was er tut. Aber
kann man auch drüber streiten. Also Luc Besson weiß vor allem, wie man Gas gibt.
Ja, das macht er dann im Showdown auch ein bisschen, aber er übertreibt es nicht. Also das will schon so eine unterhaltsame Komödie sein, die dann am Ende vielleicht ein bisschen spannend wird, aber dann auch nicht zu doll. Und ja, ich kann dir nicht so genau sagen, was man sich dabei gedacht hat. Interessant ist halt auch die Parallele zu Lilyhammer, der Serie. Ich habe die nicht selber gesehen, aber die liegt so von den, also zum einen ist sie von der Story her sehr, sehr ähnlich. Also in Lilyhammer geht es um in drei Staffeln, 24 Episoden, um eine Familie von einem Mafia-Boss. Also so fängt das an, der auch in New York Mafia-Mitglied ist und dann in ein Zeugenschutzprogramm kommt und eben nach Norwegen, nach Lillehammer kommt und dort er wollte dahin, weil er das bei den Olympischen Winterspielen im Fernsehen gesehen hat und sich gedacht hat, das ist doch ganz nett da könnte man mich doch unterbringen. Und dann kommt er eben dahin und kriegt halt eine neue Identität und ja, alsbald
merkt, dass es ziemlich öde ist dort.
Ja, oder alsbald kommen dann halt so Geschichten, dass er eben, dass die alten Mafia-Leute nicht aus ihrer Haut können, als irgendwie so zu sein, wie sie halt sind und dann eben wieder mit den alten Gewohnheiten anfangen. Und wenn der Nachbar eben irgendwie seinen Rasen nicht, so weißt du, dann bringst du den dazu, dass er macht, was du willst, halt auf
dann
die Art,
wie man... Dann halt einen Pferdekopf ins Bett.
So in der Art, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe Lilyhammer nicht gesehen, aber die Parallele, wenn man sich das so anschaut, was da das Thema ist und dann auch vor allen Dingen von den Jahren her. Also Lilyhammer ist im Jahre 2012 hat es angefangen und lief dann bis 2014 und Malavita ist von 2013, also genau in der Mitte und da kann man schon irgendwie so auf so Ideen kommen. Also ich habe da jetzt nicht hinterher recherchiert, wie das möglicherweise zustande gekommen ist oder ob das komplett unabhängig voneinander gewesen ist, kann ja durchaus auch sein. Aber es ist nicht viel mehr als so eine leichte, seichte Komödie, die ja natürlich mit sehr sympathischen Gesichtern, also Michelle Pfeiffer als gelangweilte Ehefrau, der das alles zu öde ist da auf dem Land und die dann aber auch irgendwann, und er, der versucht sich dann schon einzufinden, so ein kleines bisschen wenigstens irgendwann, dann veranstaltet er so ein Grillfest für die ganze Nachbarschaft und muss dann immer an sich halten, dass er nicht zu oft so diese Mafia-Ausbrüche bekommt, die da in ihm wohnen. Und natürlich merkst du Robert De Niro auch an, dass diese Mafia-Rolle, das damit zu spielen und dieses Klischee, dass er halt eben so dieser Typ ist, der das immer spielt, das macht ihm schon Spaß. Und aber insgesamt fliegt das Drehbuch nicht besonders hoch und kann man so weggucken, tut nicht weh. Ein paar Mal okay. Lachen kann man auch. Aber kaufen auf DVD und Schrank stellen würde ich mir den jetzt auch nicht. Katsching. Aha, sind wir schon bei der Droge der Wahl, ja?
Ja, würde ich sagen.
Ja, dann erklär doch mal, was trinkst du da?
Ich trinke heute Gin Und zwar Bobby's Schiedam Trigen. Ich weiß nicht, ob sich Schiedam wirklich spricht. Das ist eine Stadt in Holland. Oder in den Niederlanden. Und das ist ein Gin, der relativ stark nach Pfeffer schmeckt. Sehr gut.
Hm, ich glaube, den hast du. Den hast du mir schon mal in ein Getränk vermixt, kann das sein?
Bestimmt, ja. Mag ich gerne.
Na gut, dann mache ich da mit. Warte mal.
Oh.
Dann trinke ich auch Gin. Und zwar London Dry Number 3.
Ah ja, sehr schön.
Von den Barry Brothers and Rudd. Aus der St. James Street Nummer 3.
Sehr wacholderig.
Mit einem Schlüssel auf der Flasche. Ja. Eigentlich wollte ich den jetzt noch vermixen, aber irgendwie habe ich vergessen, den Rest zu holen. Jetzt trinke ich ihn pur. mir ist gerade noch
lustig, dass wir unabgesprochen beide Gin gewählt haben.
Der stand hier noch rum, weil wir hatten heute Besuch und ich habe Gimlets gemacht, ja. Weil ich letzte Woche ein Leimkordial selber gekocht habe.
Hm.
Und den musste ich natürlich meinen Gästen anbieten. Und deshalb stand der Gin hier noch rum.
Ach so.
Ja, also, nächstes Thema. Ich habe gerade noch einfach mal einen von der Seite schnell in die Liste reingeschmuggelt, der mir gerade noch eingefallen ist. Und zwar habe ich tatsächlich mal wieder Fernsehen geguckt. Allerdings kann ich ja synchrones Fernsehen nicht ertragen, das habe ich ja schon oft zum Protokoll gegeben. Also musste das aufgenommen werden, damit man die Werbung wegspulen kann.
ist ja bei mir genau andersrum, seltsamerweise, aber...
Ja, meine Freundin hat den aufgenommen, hat irgendwie angefangen, den zu gucken, hat gesagt, hier, das wollen wir das mal zusammenschauen. Habe ich gesagt, ja, aber nicht jetzt. Und dann hat sie gesagt, gut, dann nimmt sie das auf. Und dann hat es ein paar Tage gedauert und dann haben wir ihn jetzt angeschaut. Und zwar der Film Die Aushilfsgangster, eine klassische Actionkomödie. Auf Englisch heißt der Tower Heist. Und das trifft es dann auch schon, wenn man das Genre sich fragt, was es für ein Genre ist. Es ist ein klassischer Heist-Movie. Also sprich, es muss was ausgeraubt werden und dem stehen natürlich allerlei Widrigkeiten im Weg. Der Film ist von 2011 und in den Hauptrollen haben wir Ben Stiller, Casey Affleck und Eddie Murphy und Alan Alda auch noch. Worum geht's? Ben Stiller und Casey Affleck arbeiten in einem Tower, der dem Trump Tower nicht unähnlich ist, so in der Art, wie er dargestellt wird. Das sind überall so goldene Tees und alles ist golden und so. Aber in diesem Film heißt er nur The Tower, aber er ist in New York. Sie arbeiten dort als Concierge, wenn man so will. Also arbeiten so im ganzen Gebäude und sind zu Diensten den Bewohnern. Und die Bewohner sind alle schwerreiche Menschen. Der reichste von allen wohnt oben im Penthouse, gespielt von Alan Alda. Ein reicher Börsenmakler, der Multimilliarden oder mindestens mal Multimillionen, wahrscheinlich Milliarden schwer ist. Und ja, sie sind also, wir lernen dann noch so den Rest der Crew, die in diesem Tower arbeitet, kennen. Das ist eine relativ große Mannschaft, so ich würde mal schätzen, mindestens 20 Mann lernen wir mal so auszugsweise ganz flüchtig kennen. Einige davon dann etwas doller. Und ja, relativ, um es kurz zu machen, es kommt relativ schnell raus, dass sie den Pensionsfonds auch diesem reichen Börsenmakler anvertraut haben und jetzt wird der plötzlich verhaftet wegen irgendwelcher Schwindeleien und es kommt halt raus, dass der ganz viel Geld veruntreut hat und relativ schnell dämmert unseren Bediensteten in diesem Tower, dass ihr Pensionsfonds dabei auch flöten gegangen ist und dass sie das Geld vermutlich nie wiedersehen. Und der Schuldige sitzt natürlich direkt vor ihrer Nase. Sie können es nicht beweisen und wenn es irgendwie bewiesen würde und er verurteilt würde, das Geld würden sie vermutlich trotzdem nie wiedersehen, weil bei ihm halt nichts mehr zu holen ist. Und sie vermuten aber, dass das halt nicht stimmt, dass der eine eiserne Reserve hat, die er möglicherweise in seinem Apartment irgendwo versteckt hat. Und das wird aber mittlerweile vom FBI bewacht, weil er da unter Hausarrest steht. Und jetzt haben sie natürlich eine intime Kenntnis dieses Gebäudes und auch des auszuraubenden Opfers, weil sie haben ihn ja jahrelang bedient. Und sie heuern dann noch, weil sie sind natürlich keine Gangster, also brauchen sie irgendwie ein bisschen Gangster-Expertise. Und die holen sie sich dann in Form von Eddie Murphy, der so ein Kleinganove ist, den Ben Stiller davon kennt, dass er ihm jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit begegnet. Und immer mal wieder dabei zuguckt, wie der hin und wieder mal verhaftet wird auf einer Straße.
Also im Endeffekt so ein bisschen wie Ocean's 11.
Ja, nur viel, viel schlechter. Und, okay. Und auch so von der Aufmachung her nicht so Hochglanz.
Mhm.
Also du hast wirklich so eine Truppe von Losern. Also Eddie Murphy kann gerade mal irgendwie so ein paar Handtaschen ausrauben und mehr hat er nicht
drauf. Oh, Matthew Broderick ist ja auch dabei. Oh, fies.
Ja.
Kann ich überhaupt nicht ausstehen.
Echt? Aber er spielt gut. Er spielt in dem Fall auch einen Ex-Börsenmakler, der aber bereits schon alles verloren hat und aus dem Tower gerade zwangsgeräumt wurde. Und den sie mit an Bord holen, weil er ja sozusagen der Finanzexperte ist, der versteht, was der andere Typ da gemacht hat. Also der kann das sozusagen alles erklären. Wenn sie da irgendwelche Papiere finden oder so, dann können sie den vielleicht brauchen, so aus dem Grund. Und außerdem haben sie Mitleid mit dem, weil er eben gerade zwangsgeräumt wurde. Ja. Wie gesagt, ist die nächste Wegwerfkomödie, die man so, das ist, wenn man Ben Stiller, Eddie Murphy und diese ganzen Leute, Alan Alda spielt auch herrlich schmierig, eklig, so dass man ihn richtig so, auf der einen Seite ist er so sympathisch, weil er immer so die Kontrolle über die Situation hat und auf der anderen Seite ist er so ein ekliger, schmieriger, so dass du denkst, ich möchte diesem Kapitalisten Finanzarschloch in die Fresse hauen, so, dass diesen schmalen Grat, auf dem rumzutanzen, das kriegt er ganz gut hin, also ich mag ihn auch gerne, ich sehe den gerne, den Schauspieler. Und ja, natürlich, sie schmieden dann halt einen Plan und ab da wird es halt komplett absurd, wenn sie dann da in diesem ganzen Heist dann drin sind und versuchen eben irgendwas zu rauben. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, was und wie dann irgendwie rausgeholt werden muss. Der Film endet dann etwas seltsam. Man denkt dann so, okay, jetzt ist das und das und das alles passiert und jetzt müssen sie ja noch das und das machen. Und da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie sie das hinkriegen. Und dann gibt es nochmal so einen Schnitt, dass sie das finden, was sie jetzt noch holen müssen. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht verraten. Und dann ist einfach zu Ende. Und dann denkst du dir so, da sind wir jetzt aber noch nicht fertig mit der Geschichte. So, da hätte jetzt schon noch so ein bisschen Erklärung hinten dran gemusst. Aber gut, das ist dann so, ja, guck, da sind sie, da ist es und den Rest, den kannst du dir denken. So. ja, gut, okay. Muss man dann wohl so hinnehmen. Eddie Murphy steht auf der Liste von Leuten, die da mitspielen, ganz, ganz vorne. Was irgendwie, weiß nicht, vielleicht ist er da der größte Star, der da als erster genannt werden muss, aber das ist eigentlich Quatsch, weil eigentlich das ist ein Ben Stiller-Film. Und Eddie Murphy taucht überhaupt erst in der zweiten Hälfte des Films überhaupt auf. Also, ist immer seltsam, wenn man das dann so in der Reihenfolge liest und den Film dann gesehen hat und denkt, nee, das stimmt nicht so ganz.
Ach, also keine direkte Sehempfehlung.
Nee, aber wie gesagt, wenn man den irgendwo beim Durchschalten oder so, oder tut auch nicht weh, also man kann da schon das eine oder andere mal lachen auch, das passt schon. Ja, Tower heißt. Okay. In der IMDb übrigens beide Filme, die ich jetzt gerade besprochen habe, von der Bewertung sehr nah beieinander, der eine bei 6,3, der andere bei 6,2 und ja, bei mir würden sie auch so um die 6 beide ungefähr landen, also es haut schon hin. Kommen wir zu was du auch gesehen hast. Tatort,
ja.
Mach doch mal eine Inhaltszusammenfassung.
Ja, war halt wieder ein Weimarer Tatort, also Tschirner und Ulmen. Ist ja bekannt, dass ich da nicht so begeistert bin.
Guckst du dir das dann immer wieder an?
Ich weiß es nicht. Kommt nichts anderes. Nee, ich meine, das ist halt so beim Tatort, das guckt man halt. Weiß es nicht so recht. Das ist sogar, man muss sagen, es gibt so Tatort-Teams, die, also das stimmt nämlich gar nicht, ich schaue nicht jeden Tatort. Es gibt so Tatort-Teams, die mir so egal und am Arsch vorbeigehen, dass ich sie gar nicht schaue.
Beispiel?
Das, die ich dann gar nicht kenne. Also die so,
ja, okay.
Keine Ahnung, ja, sie so, dieser, dazu hat lustigerweise auch die Tomala gehört, obwohl es bei der auch daran lag, dass ich sie auch furchtbar fand, aber, nee, weiß ich jetzt gar nicht.
Egal, aber,
also gibt es.
Und Schirner regt dich auf, aber genug,
genau, dass du es immer wieder sehen willst. Genau, die lösen was bei mir aus und, die Tatorte sind ja auch ein bisschen anders, so ähnlich wie auch der Münsteraner Tatort, das ist ja, die haben ja auch so ein Comedy-Tatort, so ein bisschen, ja? Nicht so ganz, aber zum Teil ja schon. Also, das ist ja keine echte Polizeiarbeit, oder, ja, gut, das ist Tatort nie, aber das ist sehr weit weg von echter Polizeiarbeit, was die da machen.
Ja, die versuchen nicht vorzugeben, dass es so
ist. Genau, richtig. Das ist eben so ein bisschen Komödie auch. Ist ja klar, weil das Komödienschauspieler sind, logisch. vielleicht ist es deswegen für mich sogar interessant, weil es eben nicht nur öde ist, sondern weil es eben so, ja, okay, ist halt so ein bisschen, ist so ein bisschen anders. Aber im Tatort-Genre. Aber ich ärgere mich dann trotzdem jedes Mal wieder darüber, wie miserabel schlecht Nora Tschirner schauspielert. Furchtbar, dieses Schultheater-Geschauspiele. Also kann ich mich aufregen, jedes Mal. Ja, gut, Ulm spielt auch hauptsächlich sich selbst, aber ja, möchte ich ihm gar nicht vorwerfen. Also es ist so, sich selbst spielen ist so, oder die Rolle spielen, die man immer spielt, das finde ich, das ist noch verzeihlich. Aber, boah, nee, also die Tschirner geht mir nicht runter. Ich finde es furchtbar.
Interessant. Also ich meine, ich bin ja hier, wenn ich Claudia anwesend wäre, würde sie es ja noch mehr extra nochmal reinreiben. Ich bin ja als Tschirner Fanboy. Habe ich schon mal erzählt, wo ich sie beim Einkaufen? Nein.
Ja, jedes Mal.
Ja, deshalb mache ich das ja. Nee, also ich bin ja hier als der Tschirner Fanboy verschrien. Deshalb, wenn ich jetzt sage, dass ich das nicht so schlimm finde, wie sie spielt, dann okay, da können wir uns wahrscheinlich sowieso nicht einigen. Ist aber auch egal. Ich fand die anderen Leute viel schlimmer. Also,
ja, diese, die waren alle
diese Oma, dann, also manche von diesen Szenen am Schluss in diesem Schloss, da bin ich fast vom Sofa gefallen, weil das so furchtbar war.
Weil es so nicht glaubhaft war, meinst du?
Ja, also lass uns die Geschichte mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen. Ja. Wir haben einen, warte mal, wo fängt man dann an?
Also wir haben diesen Kollegen von Tschirner, genau, und Ulm, der schon immer in Kira, also die Tschirner-Person, verliebt ist. Und in seinem Leben gibt es noch so eine zweite Frau und die serviert er ziemlich böse ab am Anfang des Films, weil er wohl irgendwelche Ambitionen Richtung Tschirner verstärken will. Und die Frau kommt dann mehr oder weniger durch einen Unfall relativ schnell ums Leben.
Weil und bei der Gartenarbeit auf eine Fliegerbombe hackt.
Genau.
Die bleiben ja oft, ne?
Und diese Gartenarbeit eben war, also dass diese Fliegerbombe oder diese Bombe, das stellt sich raus, dass das wohl ihm galt und dass das auch keine Fliegerbombe war. Und dann ist er plötzlich vergiftet, wo nicht so ganz klar wird, wie und wo und von wem. Und also irgendwer will ihm offensichtlich ans Leder. Genau.
Und dann geht der Film her und macht eine Kausalkette auf, warum wer ihm ans Leder könnte.
Mit also am Ende sind alle Geschwister oder auch nicht oder auch egal.
Genau.
Und es werden dauernd Vaterschaftstests gemacht. Es ist dauernd jeder mit jedem vielleicht verwandt. Es ist völlig abstruse Sexualgeschichten, wer mit wem, also wo ja auch nichts zusammenpasst.
Ja, genau. Und da fallen dann so Sätze wie, wenn irgendwer schwanger ist und so, ich werde Vater, ja, und Onkel vielleicht.
Genau, herrlich.
Das sind so die Momente, wo ich dachte, so jetzt funktioniert der Comedy-Teil. Aber die ganze Geschichte bröselte halt auf Kosten dieser Witze immer weiter auseinander.
Ja.
Also wenn der noch mit noch wem und der mit noch wem und so, und dann wird immer der Verdächtige, der die ganze Zeit immer der Dauerverdächtige ist, dieser dumpfnäsige Bruder. Bruder, haha, sind alle Brüder gewesen. Egal. Jedenfalls, der wird dann irgendwie fünfmal festgenommen und immer wieder laufen gelassen und einmal überwältigt man den und dann kommt er plötzlich ohne Handschellen wieder ins Zimmer rein und so. Es ist alles, diese ganze Geschichte, je länger das ging, umso weiter bröckelte das auseinander, ohne dabei irgendwie dafür irgendwas zu gewinnen. Also wenn das wenigstens dann dadurch noch mehr Fahrt aufgenommen hätte und noch turbulenter und noch lustiger geworden wäre, dann hätte ich ja verziehen, dass die Geschichte zerbröckelt. Aber die zerbröckelte einfach nur so vor sich hin und man dachte sich, wo soll das alles, was, warum, Und ja, lustig war es halt auch nicht so richtig.
Nee.
Insofern, wir haben ganz kurz vor der Sendung, hast du zu mir gesagt, ja, die Tschirner schlecht und so. Also ich habe, glaube ich, geantwortet, dass die Tschirner nicht das Problem von diesem Tatort war. Also bei weitem nicht. Und es ist das Drehbuch. Es ist ja grotesk. Diese ganze Geschichte, die ganze Inszenierung, alles, man konnte auf der Hälfte irgendwie gar nicht mehr folgen. Das ist dem Regisseur einfach zerfallen, also die ganze Geschichte. Und wenn das dann halt lustig sein sollte, ja, dann hat das vielleicht an 3, 4, 5 Stellen hat das mal funktioniert. Aber so im Großen und Ganzen plätscherte das so dahin mit so einem Schmunzler hier und da. Und irgendwann war es einem auch egal, wie es ausgeht. Also mir ging es zumindest so.
Ja, auch diese Sache, also gleich diese erste, dass der die abserviert, ja. Ich meine, diese ganze Szene war ja auch fürchterlich fremdschämig und vorhersehbar und idiotisch, aber diese ganze Geschichte war auch völlig sinnlos. Also was sollte denn das mit dir? Ja, okay, die stirbt dann sofort. Dass er aber nicht der Verdächtige ist, oder dass er dann nicht verdächtig ist, das war dann relativ schnell auch klar, nachdem er vergiftet wurde. So, da dachte ich mir so, was sollte diese ganze Anfangsgeschichte? Die war für nichts gut.
Ja, außer für den Gag, dass die Frau halt beim Rosenhacken.
Ja, genau.
Ich meine, wie oft siehst du das im Fernsehen, genau, wie jemand mit einer Spitzhacke oder, nee, was war es, eine Gartenheckenschere? Auch mit einer Heckenschere. Mit einer Heckenschere eine Bombe auslöst und dann einfach ein Krater im Garten ist. Das war schon so ein Moment, wo man dachte so, what? Was ist denn jetzt
passiert? Ja, genau, aber es war wirklich nur für den Moment. Also es hat eigentlich nichts für die Story gebracht. Es war eigentlich für den Arsch.
Ja, aber da war noch mehr. Also da waren noch mehr.
Ja, natürlich war da noch mehr.
Die für den Arsch waren. Also
klar.
Warum ist die Scheiße in diesen Container abgefüllt worden? Was war das mit dem Porzellan? Genau.
Was sollte das sein? Das war aus der Kita oder was?
Ja, das waren alles.
Hab ich's richtig verstanden?
Ja, das war auch nur für einen billigen Gag gut am Ende, dass halt dieser Container dann noch kaputt geht.
Genau. Und es war also richtig, ja. egal. Genau, warum ist diese Scheiße überhaupt in diesem Behälter? Genau. Ich habe auch gedacht, so, ist das jetzt das Klo oder? Das war irgendwie so eine Komposttoilette oder sowas, gell?
Ja, ich will es gar nicht.
Aus der Kita ist so, warum auch immer.
Ja, gut, also Tatort aus Weimar, wieder mal Fail, da sind wir uns einig, aber diesmal,
die Story schon.
Ja. Diesmal sind wir uns einig, aber darüber, wie viel Schuld die Turner hat, darüber streiten wir uns noch.
Ach nee, Schuld hat jetzt daran nicht an dem Missling, aber sie ärgert mich halt jedes Mal mit ihrer Schauspielerei. Mit ihrer Nicht-Schauspielerei.
Ah, ich finde, die war ein Leuchtfeuer des guten Schauspiels in dieser unfassbaren. Naja, egal. Aber es war der Chef von den beiden, ist der Schauspieler, der in Sedwitz die Hauptrolle spielt. Den mag ich ja ganz gern.
In was?
Sedwitz. Habe ich vor.
Ach so.
90 Folgen mal empfohlen.
Ach, Sedwitz, ja, jetzt.
Eine fantastische Serie, die du tatsächlich mal nachholen solltest, wenn du mal. Für, ich weiß nicht, 6 oder 12 Folgen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, es waren nicht so viele. 10, 6, 10, irgendwie sowas. Eine Serie, die an der ehemaligen innerdeutschen Grenze spielte. Und sehr humorvoll. Sehr humorvoll. Ja. Dann möchte ich noch ein Computerspiel, ich weiß nicht, ob ich besprechen sagen soll oder empfehlen oder es ist jetzt auch wirklich nicht mehr taufrisch. Aber ich hab's.
Kommt jetzt die Ziegengeschichte?
Ja, jetzt kommen die Ziegen. Und zwar Goat Simulator. Wahrscheinlich werden jetzt alle Hörer sagen, oh, Krüger, hast du das auch schon gefunden? Das
durch.
Ja, das ist so durch, ja. Aber ich hatte da tatsächlich jetzt mal viel Spaß mit. Goat Simulator ist entstanden als ein Scherz. Die Programmierer haben das wohl, oder der, es war wohl irgendwie so ein Typ, der hat sich dann irgendwie so eine Unreal Engine genommen und hat als Hauptfigur eine Ziege da reingestellt. Und das ist in die Geschichte, die ich gelesen habe, weil sind mir jetzt auch nicht mehr alle Details präsent, aber so ungefähr so nach dem Motto, wir machen mal so einen Coding-Marathon am Wochenende so mit ein paar Entwicklern und jeder codet mal irgendeinen Quatsch und wir gucken mal, was wir so machen, ja. Und er hat halt aus Spaß 3D-Landschaft, so, das kriegst du ja mittlerweile so aus einer Engine einfach fertig raus. Ein bisschen Physiksimulation, dass die Sachen sich halbwegs realistisch bewegen, und hat da eine Ziege rein und mit der kann man dann rumlaufen und dann waren so ein paar Parameter falsch eingestellt und das Spiel hat natürlich einen Haufen Bugs und einen Haufen Glitches und es passieren seltsame Dinge und manchmal will eine Ziege irgendwo drüber springen und wird vom LKW überfahren und fliegt dann halt nicht 3 Meter weit, sondern 3000 Meter weit. Das ist dann halt Pech, weil Fehler im Spiel, aber lässt man halt so drin und offensichtlich hat man dann so viel Spaß damit gehabt, mit diesem Quatsch, den er da programmiert hatte, dass dann irgendwie die Leute sich einig geworden sind, wir müssen das noch ein kleines bisschen polieren, damit es nicht dauernd abstürzt und dann bringen wir es einfach raus. Und
also es ist Inhalt des Spiels,
Fehler. Die Fehler sind als Witz mit im Spiel drin sozusagen, man hat da nur die gröbsten ausgebügelt, die es halt unspielbar machen würden, aber ansonsten, dass manchmal so Dinge passieren, die nicht so physikalisch korrekt sind, ist komplett Absicht.
Ja, und sind die reinprogrammiert oder sind es tatsächlich Fehler, die drin gelassen wurden?
Da kann man wahrscheinlich im Einzelfall drüber streiten, das vermag ich jetzt auch, so genau habe ich es jetzt nicht nachrecherchiert, aber so zu sagen, dass es nicht auf Perfektion ausgebügelt wurde, dass sich jetzt diese physikalischen Dinge alle korrekt verhalten, das ist wohl Absicht, dass die noch drin sind.
Okay.
Ob man da jetzt möglicherweise an manchen Stellen noch extra ein paar reingemacht hat, damit es lustiger wird, das weiß ich nicht, aber der Inhalt des Spiels ist schwer zu beschreiben. Also du bist eine Ziege und du kannst dann mit so ein paar Updates, kannst du später auch andere Sachen werden, zum Beispiel eine Ziege mit Raketenrollschuhen oder, also du bist sozusagen Standard Goat am Anfang und du kannst dann auch Tall Goat werden, das ist dann so eine Muskelziege oder Giant Goat, das ist eine Giraffe und also andere Formen von
Kantios.
Ja, so ungefähr ist der Humor, den man da so kriegt, ja. Und was das Ziel ist, massiv Schaden anzurichten. Also du kannst durch diese Welt laufen und wie das so einer Ziege üblich ist, sie hat halt so Hörner und sie kann halt so im Kopf gegen Sachen gegenstoßen oder einfach irgendwo gegenrennen oder draufspringen oder so. Und das ist dann halt deine Aufgabe. Du hast halt so die übliche Laufsteuerung und dass du eben Kopfnüsse verteilen kannst. Und dann, und du kannst nicht sterben, egal was du machst. Und dann läufst du halt da rum und verursachst Havoc und so viel wie geht. Und dafür gibt's Punkte. Und du kannst dann halt so Kombos machen und da ähnelt das Spiel dann, also so von der Idee her, und das ist, glaube ich, auch von den Entwicklern mal geäußert worden, dass das von der Sache her so ein bisschen wie so ein Skateboard-Game ist, ja. Wenn du so Tony Hawk mal gespielt hast, da ist deine Aufgabe ja im Grunde auch, durch so ein Open-World-Ding zu fahren und irgendwo rüber zu springen, und manche Sachen gehen dann halt kaputt, wenn du das machst, und wenn du so tolle Tricks machst oder mehrere Sachen miteinander kombinierst, dann gibt's halt mehr Punkte, dann gibt's so Multiplier und irgendwelche Bonus-Objectives, die du erreichen kannst, um irgendwie mehr Punkte zu machen. Aber eigentlich ist das auch so ein bisschen nebensächlich. Also man kann das sicherlich ernsthaft spielen, man kann das aber auch einfach nur anmachen, um 10 Minuten völligen Unfug zu machen mit einer Ziege in einer Landschaft und sich daran zu erfreuen, wie blöd das ist, und dann irgendwie das Jetpack zu finden, dass der Ziege auf den Rücken geschnallt wird, um dann noch mehr Blödsinn zu machen, und dann legt man das Spiel auch wieder beiseite.
Und auf welcher Basis spielt man? Also auf welcher
Konsole? Das gibt es auf Steam, also für, glaube ich, PC. Ob es für Mac auch gibt, kann ich dir nicht beantworten. Es gibt es aber auch auf Xbox und Google Play und auch für iOS, also im App Store. Überall verfügbar. Ich persönlich habe es auf dem iPhone gespielt, was durchaus batteriemordend ist, wenn man es länger macht. Also sollte man vielleicht nicht machen, wenn man mit dem Telefon noch Größeres vorhat an dem Tag. Weil wenn du dich einmal so festspielst für eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, dann leidet der Akku schon sehr. Ist halt 3D simuliert mit Unreal Engine. Sieht halt schon auch ganz gut aus.
Unreal 2 wahrscheinlich, gell? So wie,
bitte frag mich solche Details nicht, keine Ahnung.
So wie Batman, Arkham Asylum und sowas.
Das ist alles nicht mehr hochgradige State-of-the-Art-Grafik und so. Und
wie gesagt, aber man kann es noch ansehen.
Ja, man kann das schon sehr ansehen. Und dann kannst du halt so richtig schön immer Panik auslösen, wenn da irgendwo so eine Menschenmenge den ersten Headbutt gibt, dann rennen die alle weg, und Ziege dann in den Vergnügungspark reingeht und irgendwann Riesenrad fährt und irgendwie aus dem obersten Stock einen noch raus headbuttet oder so. Es ist halt, du kannst halt viel Quatsch machen. Also ich habe dann schon...
Aber wird das nicht was, ganz schnell langweilig?
Ja, deshalb spiele ich das immer nur so kurz, aber...
Kann man abspeichern?
Ich glaube nicht.
Oder ist das überhaupt nicht sinnvoll, oder?
Nee, ich glaube, geht auch nicht.
Sammelt man da Punkte, oder?
Ja, man sammelt Punkte, aber das ist mir immer persönlich total egal gewesen.
Ja, aber man entwickelt sich ja weiter zu Riesenziegen und sowas.
Ja, dann ist das halt...
Da muss man immer wieder bei Null anfangen.
Ja, das ist egal. Also ich, wie gesagt, ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht erforscht, ob das geht oder nicht. Es war mir wurscht. Man findet immer relativ schnell, wenn man in diesen Leveln rumläuft, findet man ständig irgendwelche komischen Power-Ups und irgendwelche Updates und kann wieder irgendwas machen, was man noch nie vorher hatte, und ist egal. Also ich habe versucht, diesen Staudamm zum Einsatzschutz zu bringen und habe gesucht, wo ich da gegenhauen muss. Das ist mir noch nicht gelungen. Falls das einer hat, das würde ich gerne bitte im ersten Level, würde ich gerne den Staudamm zum Einsturz bringen. Das geht nicht. Ach so, was du auch noch machen kannst, ist, du kannst deine Ziege jederzeit in diesen Ragdoll-Modus schalten, dass sie so einfach nur physikalisch semi-korrekt rumgewirbelt wird, was sich immer dann anbietet, wenn sie gerade irgendwo runterstürzt oder so, irgendwo einen größeren Abhang runterrollt oder so, dann sieht es sehr unterhaltsam aus. Und du kannst dich mit der Zunge überall dran festkleben. Also mehr wie so ein Chamäleon fast. Und das führt wiederum zu physikalisch sehr unkorrekten Dingen, wie dass du dich mit der Ziege, mit der Zunge an einem Paraglider festklebst und dann wahllos hinterher geschleudert wirst oder so. Also da passieren dann auch total quatschige Dinge.
Okay, klingt schon nach Spaß.
Ist wirklich, wirklich mega, mega sinnlos. aber saulustig. Also manchmal sitzt man wirklich an der Bushaltestelle und muss sehr kichern, wenn man das spielt. weil man wieder irgendeinen wirklich großen Blödsinn angestellt hat.
Ja. Sehr schön, gefällt mir.
Ja, Goat Simulator. Kann ich nur empfehlen. Ja, soweit dazu. Soll ich noch ein Thema machen? Oder
ja, hast noch du eins?
Ins Bett? Oh, ich habe immer noch eins.
Ja, ich muss natürlich irgendwann ins Bett, weil das lohnt sich jetzt schon fast nicht mehr. In einer guten Stunde Kickoff ist für den Super Bowl. Mhm. Da muss ich wieder aufstehen. Und wenn ich da aufstehen muss, dann muss ich vorher ins Bett gegangen sein.
Aber wie du schon richtig hast, bei einer guten Stunde, ich weiß nicht, ob das so viel bringt.
Ja, so Powernap-mäßig. Ne? Naja, was hast du noch für ein Thema?
Ich könnte noch über Alexa reden. Das ist diese Sprach...
Ach ja.
Wie sagt man? Sprachcomputer, Dings, Assistentin
Siri,
von Amazon. Genau, sowas wie Siri oder eben Google Now. Oder wie heißt es? Ja, doch, Google Now, ne? Oder eben Cortana von Microsoft.
Ach genau, Cortana.
Bei Amazon heißt das Ding Alexa und ist eine Stimme, die einem eben zu Diensten ist. Und die kommt in einem Gehäuse, also die kommt als Hardware-Gerät sozusagen. Und zwar gibt es die in zwei Ausführungen, einmal dem Echo und einmal dem Echo Dot. Der Echo ist so eine Boombox, so groß wie eine Flasche ungefähr, hat einen relativ potenten Lautsprecher drin, der so 360 Grad abstrahlt und eben dann auch ordentlich Musik in einen Raum schallen kann. Und der Echo Dot ist das Ganze in verkleinerter Form sozusagen, wenn du die obersten 10% absägen würdest sozusagen und dann eben nur das abgesägte Ende nimmst, dann hast du so ein Ding von der Größe eines Eishockey-Pucks. Und der ist natürlich erheblich billiger. Ansonsten kann er das Gleiche, nur dass der Lautsprecher, der da drin ist, halt nicht so geil ist. Er ist schon einer drin und das Ding kann sprechen, das kann auch Musik machen. Aber die Musik klingt halt so ein bisschen, naja. Also der Lautsprecher da drin ist im Wesentlichen nur fürs Sprechen da. Damit man damit trotzdem schön Musik hören kann, ist ein 3,5 mm Klinkenstecker dran. Da kannst du das dann irgendwie an einen Verstärker oder an irgendwelche Boxen oder sowas dranhängen. Und dann kann das auch wieder entsprechend Musik machen. Aber da ist die Musikbox eben nicht eingebaut. So, ja, was kann das sonst noch? Das steht dann halt irgendwo in der Ecke. Und dann kannst du ihm sagen, Alexa, mach mal dies. Alexa, mach mal, wie ist das Wetter? Alexa, wie lange brauche ich heute zur Arbeit? Alexa, lies mir mal die Nachrichten vor. Oder Alexa, mach mal das Licht im Wohnzimmer aus, wenn du solche Smart-Home-Lampen hast, die sich damit ansteuern lassen. Oder Alexa, spiel mal... Oh, jetzt habe ich, wenn jetzt irgendjemand, der uns zuhört, so ein Ding hat, habe ich gerade alle möglichen Dinge ausgegeben.
Ja, genau, das wollte ich gerade ansprechen. Dieses Problem gab es doch, oder da gab es doch so einen großen Fail.
Ein
Puppenhaus gekauft oder was war da?
Genau. Die Geschichte, die kolportiert wurde, war, dass in Amerika ein Moderator in einer Fernsehsendung gesagt hätte, Alexa, kauf mir mal ein Puppenhaus. Und dann
ganz viele Alexas gemacht haben.
Und weil ganz viele Alexas hätten Puppenhäuser bestellt, was natürlich Quatsch ist. Das ist so nicht passiert. Was passiert ist, ist, der Typ hat das im Fernsehen gesagt und die ganzen Dinger haben dann alle reagiert und die machen dann schon alle nochmal eine Sicherheitsabfrage. Also die erzählen dir erstmal, welche Puppenhäuser sie da gefunden haben und fragen dich, ob du das jetzt bestellen möchtest. Und wenn dann irgendjemand vor seinem Fernseher sitzt und denkt, klar, dann...
Mach mal.
Ja, genau, dann bestellt er das vielleicht auch. Was passiert ist, ist, dass Amazon irgendwie wohl gesagt hat, dass sie das sehen konnten auf ihren Servern, dass in dem Augenblick, wo das passiert ist...
Ganz viele
von diesen Anfragen generiert worden sind. Und selbst wenn diese ganzen Puppenhäuser bestellt worden sein sollten, dann ist das ein Fernabsatzgeschäft. Also selbst in Amerika, da gilt natürlich nicht unsere Fernabsatzgesetze, aber nichtsdestotrotz kannst du auch in Amerika, wenn du bei Amazon so ein Ding bestellst oder gerade wenn du es über Alexa, über Sprachkommandos bestellst, kannst du es einfach wieder zurückschicken. Also ja. No harm done, ja. Es ist natürlich ein lustiger Effekt und natürlich stürzt sich die Presse auf sowas und verzerrt dann eben an der Stelle. Die Darstellung war so ein bisschen und wenn so ein paar technische Details, da geht man dann mal locker drüber. Ja, wie gesagt, natürlich wäre das nicht Amazon, wenn das nicht auch Dinge bestellen könnte. Das ist natürlich mit deinem Amazon-Account gekoppelt. Was eben schön ist, ist, dass du Spotify-Integration hast, wenn du einen Spotify-Account hast. Oder natürlich, wenn du Amazon Prime-Kunde bist, ist Amazon Music dann natürlich sofort mit drin. Und dann funktionieren halt so Sachen, dass du eben sagst, Alexa, spiel mal Last Christmas. Und dann sagt sie, oh, ja, Last Christmas von Wham. Und dann dauert es noch eine Viertelsekunde und dann geht das los. Und das ist alles schon sehr nett. Vor allen Dingen ist es technisch extrem beeindruckend, wie gut sie dich versteht. Also auch über die Musik hinweg, wenn die Musik dann läuft und du sagst dann, mach mal die Lautstärke auf 10, dann dreht sie die halt auf 10 und dann plärrt das schon wirklich ordentlich laut.
Und dann versteht sie dich nicht mehr, weil sie so laut ist.
Und genau, das ist eben nicht der Fall. Genau das ist eben nicht der Fall. Und ich habe das parallel mit Siri ausprobiert. Siri versteht dich dann tatsächlich nicht mehr. Also mein Handy ist so eingestellt, dass ich einfach hey Siri sagen kann. Siehst du, da bin ich jetzt vorsichtig, weil mein eigenes hätte das jetzt gemacht, aber die ganzen Leute mit den Alexas, die uns zuhören, die habe ich jetzt einfach voll ins offene Messer laufen lassen. Also dann sagst du da eben, oi Siri, mach mal hier Dingens und dann macht sie das, aber eben auch nur, wenn jetzt nicht die Lautstärke drumherum so enorm ist. Und da ist Alexa um Größenordnung besser. Natürlich muss man jetzt sagen, so ein Handy, das hat irgendwie 4 oder 5 Mikrofone und muss das Ganze irgendwie auf Batterie machen und kann da vielleicht nicht so extrem krass rangehen, wie so ein Gerät, was am Strom hängt. Und eben, ich glaube, im Fall von den Alexa-Geräten, von dem Echo, hat es 7 Mikrofone eingebaut und macht halt so Beamforming. Also, nee, Beamforming ist das falsche Wort. Das geht nur mit Strahlen, die man aussendet. Irgendwie kann es so sozusagen Richtcharakteristiken in diesen Mikrofonen irgendwie ansteuern. Ich frage mich nicht nach den Details, aber du siehst es ihr auch an. Sie hat so oben so einen LED-Ring und wenn du mit ihr sprichst, dann ist dieser LED-Ring, leuchtet dann zu einem mal auf, wenn du sie angesprochen hast, und zum anderen hat er eine so eine Stelle, die heller ist, und die zeigt zu dir. Und wenn du durch den Raum gehst, während du mit ihr redest, siehst du, wie dieser Ring dich verfolgt. Also die weiß, aus welcher Richtung du zu ihr sprichst. Und blendet damit natürlich dann so Noise-Cancellation-mäßig alles andere aus. Und das funktioniert erstaunlich, dass du auch in die plärrende Musik sagen kannst, hier mach mal leiser und dann mach die leiser. Und das funktioniert wirklich jedes Mal. Es ist beeindruckend. Was mich im Endeffekt, und da komme ich dann jetzt vielleicht mal zu der Bewertung, dazu gebracht hat, das Ding relativ sofort wieder zu verkaufen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum hast du dieses Ding überhaupt?
Weil ich eine Spielmaus bin und es haben wollte. weil ich es ausprobieren wollte. Und weil man es im Moment nur auf Einladung kaufen kann. Und ich als diese Einladung, als diese Information sozusagen rauspurzelte, dass man sich auf so eine Liste schreiben muss, sozusagen einen Invite beantragen, dass man dann irgendwann mal eine Einladung bekommt, wo man es dann kaufen kann. Da habe ich mich dann mal so draufgeschrieben, weil ich dachte, naja, schreib ich erstmal drauf, ob du es dann kaufst oder nicht, kannst ja sehen. Und dann kurz vor Weihnachten kam diese Mail, du kannst es jetzt kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hast du das da, jetzt hast du diese Einladung. Ach komm, dann kaufst du das mal. Und dann habe ich das Kleine gekauft.
Was kostet das?
60, glaube ich. Der Große ist teurer, der Große kostet 100, lass mich nicht lügen, 180 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also es ist teurer, weil da eben halt die vernünftige Box eingebaut ist. Und ich habe halt mal den Kleinen gekauft. Und im Endeffekt ist es nicht so viel mehr als Siri. Also was es ist, ist, und wofür ich auch verstehen könnte, wenn man es behält, es ist ein sehr günstiges Internetradio. Also wenn du ein WLAN-Radio suchst, dem du, das du in die Küche stellen kannst, wo du morgens in die Küche kommst und sagst, hier, mach mal HR3 an, oder mach mal hier FM, hast du nicht gesehen. Irgend so ein, weißt du, du suchst ein WLAN-Radio, weil du vielleicht nicht HR3 hören willst, sondern irgendwas anderes, was es hier nicht über Funk gibt, sondern nur übers Internet. Dann ist das vermutlich eins der billigsten und am cleversten zu bedienende WLAN-Radio, was man kaufen kann. Und natürlich kann es dann in der Küche noch so Aufgaben übernehmen wie stell mal einen Timer und solche Dinge. Aber es kann auch Shoppinglisten pflegen, die sich dann irgendwie synchronisieren mit irgendwas und es kann Kalendereinträge dir vorlesen. Aber es ließ sich nicht so wirklich gut in diese Apple-Landschaft, die ich sonst so hier am Start habe, integrieren. Und diese versprochenen sogenannten Skills, was so eine Art Apps sind, es ist ein relativ offenes System. Also du kannst diese Leute können diese sogenannten Skills, also wie gesagt, das ist so eine Art, wenn irgendein Anbieter irgendeine Alexa-Integration programmieren will, dann kann er das da eben reinknuppern und dann nennt sich das ein Skill. Die Skills, die im deutschen Alexa Store drin sind, habe ich mir fast alle angeguckt. Also ich habe sie nicht alle runtergeladen, aber ich habe mich da durchgeklickt und habe da wirklich Stunden mit verbracht, mir diesen Store aus der Nähe anzuschauen. Und es ist ein Trauerspiel. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Da ist nur Blödsinn. ganz wenige Sachen, die da irgendwie sinnvoll funktionieren, irgendwie Fußballergebnisse oder so. Aber in der Regel bringst du jeden von diesen Skill mit ein oder zwei Fragen sofort aus dem Tritt, dann weiß er nicht mehr, was er antworten soll. Also irgendwie, du kannst ihn fragen, wie die Eintracht gespielt hat, dann sagt er dir, wie die Eintracht gespielt hat, dann sagst du ihm, wann spielt die Eintracht als nächstes, und dann ist er, dann erzählt er dir wieder, wie die Eintracht gespielt hat, weil er die Frage nicht versteht. Oh, und nee. Also da ist noch so viel Weg zu gehen.
Und die Frage ist halt, ob der gegangen wird.
Die Frage ist, ob der gegangen wird, und manche von diesen Skills sehen jetzt schon komplett verlassen und verwaist aus. Da sind dann irgendwelche letzten Updates von vor Monaten drin, ich weiß nicht, von Leuten, die das Ding als Entwicklermuster oder so hatten und da irgendwas zusammengeknuppert haben, aber es sieht jetzt schon so aus, als ob da Crickets und Tumbleweed durch den Store rollen. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Was ich cool fand, ist, dass du die Dinger selber schreiben kannst. Ich habe mir auch mal so ein Tutorial angesehen, was es bedarf, um einen Alexa-Skill zu programmieren. Das heißt, man kann also sowas wie, was weiß ich, den zu fragen, wie viel Downloads hat die letzte Sneakpot-Folge, und ihm dann im Hintergrund eben die Programmierung zu verpassen, damit er diese Frage beantworten kann. Das wäre gar nicht so wahnsinnig aufwendig. Also es ist vielleicht eine halbe, naja, sagen wir mal eine Stunde, zwei Stunden Arbeit mit Testing. Das wäre schon ganz lustig, sowas zu machen. Aber im Endeffekt hat es mir bis auf die wirklich beeindruckende Hardware, die dich fantastisch gut versteht, und die beeindruckende Spracherkennung auch, die fast nie irgendwas falsch versteht. Das hat mich wirklich überzeugt, aber die Software, die dann doch noch sehr oft entweder das Falsche antwortet, obwohl es die Frage korrekt verstanden hat, oder eben sagt, das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiß. Und das dann halt auch an Stellen, wo du denkst, die eine Frage hat sie eben komplett korrekt beantwortet und ich war wirklich beeindruckt, und dann stelle ich eine Anschlussfrage, die noch ein nächstes Detail aus ihr rauskitzeln soll, und da ist sie dann komplett aufgeschmissen und weiß nicht mehr, was ich überhaupt von ihr will.
Also vom Prinzip gut funktionierend, aber halt eigentlich nicht da. Also so bietet einem nichts. Also
so ungefähr, genau. Oder auch wenn du sagst, was immer wieder angeführt wird, ist, ja, da gibt's dann die Integration von Chefkoch oder von irgendwas, von so einer Rezeptseite. Da gibt's ganz, ganz viele von diesen Rezeptintegrationen. Und wenn du die dir genauer anschaust, dann kommt es meistens darauf runter, dass du irgendwie die Frage nach dem Rezept des Tages stellen kannst und dann liest es dir das vor. Oder dass du irgendwie eine Frage nach Pasta oder so, oder wenn du vielleicht genau weißt, wie das Rezept heißt, was du haben willst oder so. Also ich habe mir unterschiedliche angeguckt und alle waren immer so, dass du dachtest, oh ja, cool, das wäre ja cool, wenn ich in die Küche gehen könnte und könnte zu dem Ding
ja, sagen, hier. Ja, da hat jemand das mal mit reingemacht, um zu zeigen, so was theoretisch mal gehen könnte.
Ja, genau.
Und er hat es halt noch nicht so gemacht, dass man es wirklich benutzen kann.
Genau, nichts davon ist irgendwie praxistauglich. Also wenn ich das Ding endlich in die Küche gehe und sage, was ist das Rezept des Tages? Und die sagt, ja, du brauchst hier Trüffelcreme und weiß ich nicht, sowieso Pfirsiche und so. Und die habe ich halt nicht. Ja, dann in die hohle Hand geschissen. Ja, was soll das? Also, wenn, dann müsste ich hingehen und müsste sagen, hier, zack, Kaiserschmarrnrezept bitte, und dann müsste ich mir ein Kaiserschmarrnrezept vorlesen, und wenn ich sage, ich habe das und das nicht, ich habe keinen Vanillezucker, was kann ich stattdessen nehmen, ja, dann, das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiß, ja, danke, Arschloch. es geht ja schon, wenn du sagst, Kaiserschmarrnrezept bitte, sagt sie, weiß ich nicht, habe ich nicht gefunden. Und oder sie kommt halt mit und sagt, 1 Million Kaiserschmarrnrezepte in chefkoch.de. Also das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das ist jetzt so dem, was ich erwarte, was sie sagen würde. Aber die Erweiterungen, die ich mir angeguckt habe, die waren wirklich so Proof of Concept und mehr nicht. Mhm. Und das, was sie aus dem Stand weg kann, also wenn du ihr sagst, also ich hier Dings, schreib mal Trauben auf meine Einkaufsliste, dann stehen 2 Sekunden später in der Einkaufs-App auf deinem Telefon Trauben drin. Das ist dann schon irgendwie so ein kurzer Living the Future-Moment. Aber das kann ich meinem Telefon halt auch direkt erzählen. Das versteht Siri auch. Und die Integration, dass das dann irgendwie da Cloud Sync und so, dann kommt das da wieder raus und so, ist alles schon irgendwie cool. Und die Tatsache, dass Alexa das Ganze sehr viel mehr im Vorbeigehen macht, weil die Hardware so gut ist. Also du kannst ihr das wirklich so zurufen über einen Raum hinweg. Das geht mit Siri nicht. Da musst du schon irgendwie gucken, na, mein Telefon steckt nicht in der Hülle und es liegt auch nicht irgendwie unterm Sofakissen oder ich habe es nicht gerade in der Hosentasche, sondern es liegt offen auf dem Tisch und hier spielt gerade nicht plant laut die Musik, und dann kann ich auch mit meinem Handy reden und da versteht es mich auch. Bei dem Alexa-Ding, das steht halt irgendwo, wo es steht. Da steht es immer, wenn da nicht gerade einer ein Kissen draufgelegt hat oder eine Decke drüber, sondern wenn es da irgendwo steht, wo es gut den Raum hören kann, dann funktioniert das einfach immer und von egal, wo du in dem Raum bist. Und das ist schon beeindruckend. Auch so, wenn du Musik hörst, dann einfach so, mach mal nächstes Lied. Und dann macht die sofort das nächste Lied. Also das ist schon
gut. Ja, aber das ist nur eine Technikspielerei.
Hat mich am Ende dann doch nicht so überzeugt, dass ich es dann behalten hätte. Und damals im Moment, das muss ich ja vielleicht auch dazu sagen, da man es im Moment nur auf Einladung kaufen kann, wurde es mir auf eBay fast aus den Händen gerissen. Also ich habe tatsächlich noch eine Mark mehr gemacht, als ich es eingekauft hatte. Das war ganz interessant.
Sehr gut. Na, immerhin.
Ja. Also insofern war das ein kostenloser Test sozusagen.
Sehr gut.
Ja. So, dabei belassen wir es jetzt für die Sendung aber sein. Denn wir müssen ja noch schlafen, eine halbe Stunde oder so.
Ja, ich glaube, ich schlafe.
Um dann den Super Bowl zu gucken. Ich bin total uninformiert. Wer spielt eigentlich?
Es spielen die Atlanta Falcons gegen die unvermeidlichen, jedes Jahr wieder auftretenden, immer gewinnenden, die Patriots halt. Mit Tom Brady und so weiter und so weiter. Und auch unserem Deutschen natürlich. Aber mich langweilt das furchtbar. Also nicht der Super Bowl, sondern die Patriots. Ich mag die Patriots nicht. Das ist so dieses Bayern München, das Football. Mhm. Und
das heißt, du bist für Atlanta und Stefan
ist
für
die Patriots? Ja, ich bin immer, oder? Völlig egal. Ich bin immer gegen die Patriots. Und Stefan ist meistens für die Patriots, ja. Und die Patriots haben eine sehr gute Defense und gewinnen deswegen halt in der Regel auch, weil beim Football halt die Defense gewinnt. Und das macht aber Spiele oft nicht wahnsinnig spannend. Also auch das Division Final vor 2 Wochen. Okay. Ist halt so Defense-Schlacht, gell? Ja, und die Falcons haben halt gegen die Green Bay Packers das Final gespielt vor 2 Wochen und das war halt grandios. Das war halt eine Offense-Schlacht. Das war wirklich Wahnsinn. Also die Packers wurden wirklich, die wurden wirklich in die Pfanne gehauen. Was schade ist, weil ich sie mag, aber aber da hat man wenigstens was zu gucken, ne? Und da befürchte ich heute so, dass es so sein könnte, dass so, ja, dass die Defense das unter sich ausmacht. Ich bin mal gespannt.
Letztes Jahr waren die aber nicht dabei, oder? Da war es doch.
Nee, das war übertrieben, die sind nicht jedes Jahr dabei.
Ja, okay.
Aber sind also irgendwie gefühlt jedes zweite Jahr gewinnen sie. Also es ist furchtbar. Nee, ist auch übertrieben. Aber also in den letzten 10 Jahren wahnsinnig dominant.
Was ist das mit der Halbzeitshow? Was wissen wir? Was?
Lady Gaga wissen wir.
Ah, okay.
Es wird, also man fragt sich, ob sie politisch irgendwie Stellung beziehen will, weil sie eigentlich ein Anliegen ist, aber sie fragt, inwieweit sie da überhaupt die Freiheiten hat, das machen zu können.
Na gut, sie hat dann, na wohl, das
die werden ja frei? Mittlerweile, ja, die werden ja seit Nipplegate
ausgestrahlt.
Werden die ganz knapp verzögert ausgestrahlt, soweit ich weiß. Wir werden es sehen, oder auch nicht.
Naja, wenn nicht, müssen wir auf die Oscars warten.
Ja, also ja, das wird anders abgehen, das ist klar.
Ja.
Ich erhoffe mir von der Halbzeitshow ja oft sehr wenig, weil sie meistens fürchterlich sind, aber ich muss sagen, diesmal, also ich hoffe doch, dass sie besser wird als letztes Jahr. Letztes Jahr war es wirklich ein Trauerspiel. Also
ich erinnere mich letztes Jahr noch irgendwie an Beyoncé, die da rummarschiert ist.
Wie Michael Jackson, ja.
Ja, und so einen
komischen Michael Jackson
und Bruno Mars, den ich ja sowieso nicht verstehe. Also ich verstehe Bruno Mars nicht, aber
ich muss sagen, den fand ich sogar noch am sympathischsten. Also, aber klar, verstehen tue ich noch nicht. Ich bin zu alt. Und Coldplay ist einfach langweilig, ich bitte dich. Also, und Beyoncé war jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Also war alles nicht so wahnsinnig spannend.
Ja, ich habe bei der Halbzeitshow, ehrlich gesagt, bis auf dass ich mir irgendwann mal diese Nummer von Prince damals angeguckt habe, habe ich da noch nie was gesehen, was mich irgendwie geflasht hätte.
Nee, genau, das meine ich ja. Das ist oft nix. Ganz peinlich war vor ein paar Jahren Rolling Stones. Und ebenso Mick Jagger in so einem völlig altersunangemessenen Dress. Und und auch nicht gut. Ich meine, gut, die sind halt auch live nicht gut. Man kann sagen, was man will. Natürlich treten die seit Jahrzehnten live auf, aber eigentlich sind sie nicht gut.
Ich habe im privaten Umfeld jemanden, der sehr große, also sie ist sehr, sehr große Rolling Stones Fan, seit Jahrzehnten auch schon. Mhm. War dann mal live dort gewesen. Mhm. Auch schon wieder Ewigkeiten her. Und hat dann gesagt, so, die haben es hinter sich, die höre ich jetzt nur noch auf Platte, der hat so und so oft den Text vergessen.
Ja, aber es gibt auch viele, die das dann sich nicht eingestehen, sondern es kostet ja auch einen Haufen Geld, die Karten. Und die dann sagen, wow, das war das Geilste überhaupt. Aber das ist es halt nicht. Also die sind halt live durch. Also, ja.
Ja, wobei ich habe jetzt im Fernsehen kam auf Dreisat zu Silvester auch ein Stones-Konzert, was von Havanna war. Also es war in Havanna das Konzert und es war 2016 oder 15, das war noch nicht so wahnsinnig alt. Und das habe ich dann extra mit den Augen geguckt, dass ich dachte, sie hat da eben berichtet, dass er, ich glaube es war in München damals, meine ich wohl, irgendwie den Text so oft vergessen hat und dass es insgesamt auch nicht so die dolle Show war und sie enttäuscht war, obwohl sie, wie gesagt, ein absoluter Mega-Fan seit 40 Jahren schon ist oder so. Und dann habe ich das mit diesen speziellen Augen geguckt und habe gedacht, naja, so schlecht war das jetzt nicht. Das lief eigentlich schon so. Also das, vielleicht war es noch nur der Fernsehzusammenschnitt. Ich meine, drei Seiten.
Ja, und das ist natürlich auch Geschmackssache. Zeigt
ja dann immer nur eine Stunde. Ne? Ja, keine Ahnung.
Jetzt sind wir vom
Hölzchen
wir werden sehen.
Gekommen. Ne?
Ja, genau. Gut. Wir werden sehen, wie es dieses Jahr wird. Mal gucken.
So ist es. Also, mit diesen Gedanken an die Rolling Stones und an den Super Bowl entlassen wir euch in die Nacht. Wenn ihr es euch anschaut, dann das wird ein harter Morgen dann danach, ja, falls ihr arbeiten gehen müsst.
Ich habe schon anderthalb Stunden vorgeschlafen heute Mittag.
Ja, ich werde es nicht komplett gucken. Also ich schaue da jetzt mal rein und dann gehe ich irgendwann ins Bett.
Ja, mach das.
Ja. Und ihr könnt natürlich gerne nächste Woche wieder einschalten und in der Woche bis zur nächsten Sendung nehmen wir eure Kommentare auf sneakpot.de gerne entgegen. Da wurde letzte Woche schön diskutiert. Wir hatten irgendwie reichlich Diskussionen. Und auch unter dem Artikel für die Oscar-Nominierung gab es natürlich einiges auszutauschen, ob das jetzt alles so richtig seine Richtigkeit hat und was man so erwartet und welche Filme man schon sehen konnte und welche noch nicht. Ich persönlich habe fast noch nichts gesehen von der Liste.
Nö, ich auch nicht.
Aber ja, Claudia und so und Stefan haben da ja zum Teil schon auch drüber gesprochen, über einige der Kandidaten. Auch da könnt ihr gerne weiter diskutieren und Twitter und Facebook stehen euch natürlich ebenso offen und wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Und tschüss.